hören die Audiozusammenfassung des CME-Artikels Hypertrophe Kardiomyopathie von Josef Veselka, Markus Franz und Karim Ibrahim, erschienen in Kardiologie Up to Date 2025, Heft 1, Seite 41 bis 65. Diese Zusammenfassung wurde mit künstlicher Intelligenz erstellt und vom Verlag überprüft. Für eine umfängliche Verlässlichkeit der Informationen nutzen Sie immer den eingangs zitierten Originalbeitrag. Einleitung, Definition, Äthiopathogenese und klinisches Bild. Die hypertrophe Kardiomyopathie, HCM, hat Generationen von Kardiologen wegen des erhöhten Risikos eines plötzlichen Herztods und einer Herzinsuffizienz vor Herausforderungen gestellt. Typisch für die HCM ist, dass die meisten Patienten sich ihrer Krankheit nicht bewusst sind und entweder keine Symptome haben oder sich an dieselben gewöhnt haben. Moderne Therapiemethoden helfen im Umgang mit Kardiomyopathien und sind in den aktuellen Leitlinien veröffentlicht worden. Einleitung: Die Heimtücke der Krankheit besteht darin, dass ihr erstes Symptom, der plötzliche Tod, SCD, sein kann. Die hypertrophe Kardiomyopathie ist die häufigste Ursache für den SCD bei jungen Menschen. Zwei Drittel der HCM-Patienten weisen neben der Hypertrophie eine intraventrikuläre Obstruktion auf. HOCM steht für hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie. Dieses Phänomen ist wesentlich für die Festlegung des therapeutischen Managements der Erkrankung. Der therapeutische Ansatz bei HCM hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend geändert. Während man früher davon ausging, dass die Prognose der Patienten sehr schlecht sei, jährliche Mortalität bis zu 6%, wurde mit dem Fortschritt der Forschung klar, dass nur ein kleiner Teil der HCM-Patienten eine derartig ungünstige Prognose hat. Nach und nach wurde ein invasiver Ansatz zur Behandlung der linksventrikulären Obstruktion eingeführt, sodass heute Patienten entweder durch kardiochirurgische Eingriffe, Myektomie, oder durch Katheterisierung, Alkoholseptumablation behandelt werden können.
Merke: In den letzten 3 Jahren wurden mehrere Studien mit einer neuen Klasse von Arzneimitteln, kardialen Myosininhibitoren, CMI, veröffentlicht. Diese reduzieren die Kontraktilität und verringern die Obstruktion im linken Ventrikel.
Dies wurde mit erheblichen Verbesserungen der kardiovaskulären Leistungsfähigkeit und der Lebensqualität bei symptomatischen Patienten mit Obstruktion in Verbindung gebracht. Eine weitere wichtige Veränderung im Umgang mit HCM ist die Empfehlung zur moderaten Aktivität, da wir in diesem Zusammenhang kein erhöhtes Risiko eines plötzlichen Herztodes mehr befürchten. Aus diesen Gründen wurden die europäischen Leitlinien für die Behandlung von Kardiomyopathien im Jahr 2023 und die amerikanischen Leitlinien für die Behandlung von HCM im Jahr 2024 veröffentlicht. Der vorliegende Text stützt sich auf diese modernen Leitlinien. Merkmale und Vorkommen: Die HCM ist eine teilweise genetisch bedingte Herz-Kreislauf-Erkrankung, die durch eine ungeklärte Myokard-Hypertrophie, insbesondere des linken Ventrikels, gekennzeichnet ist. Die Prävalenz der HCM wird auf eine von 200 bis 500 Personen in der Allgemeinbevölkerung geschätzt, was etwa 2 bis 5 Promille entspricht. Dennoch wird die HCM in der klinischen Praxis häufig unterdiagnostiziert und symptomatische Fälle sind weniger häufig als asymptomatische Formen. Die tatsächliche Prävalenz der HCM bei Kindern ist unklar, aber bevölkerungsbezogene Register berichten von einer Prävalenz von etwa 0,3 bis 0,5 pro 100.000 Kinder. Die meisten Studien deuten auf eine niedrigere Prävalenz der HCM bei Kindern als bei Erwachsenen und eine geringere Prävalenz der Erkrankung bei Männern hin. Dieser Unterschied könnte mit dem natürlichen Verlauf der HCM zusammenhängen, bei dem sich die Krankheit bei Männern früher und stärker manifestiert als bei Frauen. Die Krankheit betrifft Menschen aller Ethnien und auf allen Kontinenten. Frauen werden häufig später diagnostiziert als Männer und Weiße später als Schwarze, was auf Unterschiede im Phänotyp der Krankheit in verschiedenen Bevölkerungsgruppen sowie auf Unterschiede in der Vorgehensweise bei der Diagnose zurückzuführen sein könnte. Neben der HCM gibt es auch andere Erkrankungen, die den Phänotyp der HCM nachahmen können. In der klinischen Routine können beispielsweise die linksventrikuläre Hypertrophie, LVH, und das Septum Sigmoideum bei älteren Patienten fälschlicherweise für HCM gehalten werden. Bei jüngeren Patienten, insbesondere bei Spitzensportlern, kann eine leichte linksventrikuläre Hypertrophie Teil des sogenannten Sportlerherzens sein.
Merke: Die Unterscheidung dieser Erkrankungen von der tatsächlichen HCM ist oft schwierig und erfordert eine sorgfältige Auswertung der klinischen und bildgebenden Befunde.
Syndromale und infiltrative Erkrankungen wie RAS-Opathien, Mutationen in Genen, die an der RAS-MAPK-Signalübertragung beteiligt sind, mitochondriale Myopathien, Morbus Fabry, Amyloidose, Sarkoidose und Danon-Kardiomyopathie können eine HCM imitieren. Obwohl das Ausmaß und die Verteilung der linksventrikulären Wandverdickung der HCM ähnlich sein können, sind die pathophysiologischen Mechanismen, der natürliche Verlauf und die therapeutischen Strategien bei diesen Erkrankungen unterschiedlich. Daher werden diese systemischen Erkrankungen, die eine LVH verursachen können, in diesem Übersichtsartikel nicht im Detail behandelt. Der hier vorliegende Text befasst sich auch nicht mit der HCM bei Kindern, die ihre eigenen spezifischen Aspekte hat und einen besonderen Ansatz bei der Diagnose und Behandlung erfordert. Definition: Die HCM ist definiert als ungeklärte LVH mit einer Wanddicke von größer gleich 15 mm, die nicht durch eine erhöhte Nachlast, wie zum Beispiel Aortenstenose oder arterielle Hypertonie, verursacht wird. Bei Verwandten ersten Grades von Patienten mit HCM gilt eine linksventrikuläre Wanddicke von nur 13 bis 14 mm als pathologisch, insbesondere wenn ein positiver genetischer Test vorliegt, der eine für HCM spezifische pathogene oder wahrscheinlich pathogene Mutation identifiziert. Die Diagnose einer HCM wird in der Regel anhand klinischer und bildgebender Kriterien gestellt. Obwohl die LVH das Hauptmerkmal der Erkrankung ist, sollte die HCM nur diagnostiziert werden, wenn keine andere systemische Erkrankung vorliegt, die eine LVH verursachen könnte, wie zum Beispiel eine Amyloidose oder Stoffwechselerkrankung. In Abbildung 1 ist eine signifikante Hypertrophie des linken Ventrikels dargestellt. Einer der wichtigsten Aspekte der HCM ist das Vorhandensein einer linksventrikulären Obstruktion, wie sie in den Abbildungen 2 und 3 auf Echokardiographiebildern zu sehen ist.
Merke: Die Obstruktion liegt bei etwa einem Drittel der Patienten in Ruhe vor, bei einem weiteren Drittel tritt sie bei Belastung oder im Rahmen von Provokationsmanövern auf.
In den meisten Fällen ist die Obstruktion im linksventrikulären Ausflusstrakt lokalisiert, während eine mitventrikuläre Obstruktion seltener vorkommt. Eine Obstruktion gilt als signifikant, wenn ein maximaler Gradient von größer gleich 30 mm Quecksilbersäule vorhanden ist. Dieser Zustand erfüllt die Kriterien für eine hypertrophe obstruktive Kardiomyopathie, HOCM. Zusätzlich zur LVH können Patienten mit HCM verschiedene morphologische Anomalien aufweisen, wie zum Beispiel eine verlängerte Mitralklappe, linksventrikuläre Krypten, abnormal lokalisierte Papillarmuskeln, längere Chordae-Tendinae oder deren Fehlen, was zu einer direkten Insertion der Papillarmuskeln in die Mitralklappe führt. Rechtsventrikuläre Hypertrophie und Muskelbrücken sind weitere Befunde, die vorhanden sein können. Aber keine dieser Anomalien gilt als pathognomonisch für HCM und fällt daher nicht direkt unter die Definition.
Merke: Die Diagnose einer HCM wird anhand der Verdickung der linksventrikulären Wand gestellt, ohne dass eine erhöhte Nachlast vorliegt, die zu einer LVH führen könnte.
Ätiologie: Ursprünglich ging man davon aus, dass es sich bei der HCM um eine monogene Krankheit mit autosomal dominantem Erbgang handelt. Doch zeigen aktuelle Untersuchungen, dass bei weniger als der Hälfte der Patienten eine genetische Ursache festgestellt wird. Derzeit ist vieles über die komplexe genetische Grundlage der HCM bekannt, wobei Mutationen in den Genen MYH7, schwere Beta-Myosin-Kette, und MYBPC3, myosinbindendes Protein C, am häufigsten identifiziert werden und bei etwa 50-70% der Patienten mit genetisch bestätigter HCM die pathophysiologische Grundlage bilden. Andere Mutationen in Genen für sarkomerische Proteine wie Troponin, TNNI3, TNNT2, Tropomyosin, TPM1 oder leichte Myosinkette, MYL2, MYL3, sind weniger häufig. Die Mutationen, die HCM verursachen, führen zu einer Störung der Struktur und Funktion von Sarkomerproteinen, was wiederum eine Hypertrophie des Herzmuskels zur Folge hat. Der genaue Mechanismus, durch den die Mutationen die LVH verursachen, bleibt jedoch unklar. Es hat sich gezeigt, dass Patienten mit einer pathogenen oder wahrscheinlich pathogenen Mutation einen schlechteren Krankheitsverlauf haben und möglicherweise ein höheres Risiko für den SCD aufweisen als Patienten ohne identifizierte Mutation. Bei einigen Patienten wird trotz umfassender genetischer Tests keine Mutation in den bekannten HCM-assoziierten Genen gefunden. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Umgebungsfaktoren, epigenetische Mechanismen oder Wechselwirkungen mit anderen genetischen Varianten eine Rolle spielen können.
Merke: Die Beziehung zwischen Genotyp und Phänotyp bei HCM ist noch nicht ausreichend untersucht worden.
Pathologie: Die HCM ist eine sehr heterogene Erkrankung, sowohl in Bezug auf den Genotyp als auch den Phänotyp. Die linksventrikuläre Hypertrophie kann verschiedene Regionen des Herzmuskels betreffen, wobei das interventrikuläre Septum, IVS, und die Vorderwand des linken Ventrikels am häufigsten betroffen sind. Die linksventrikuläre Wandverdickung beträgt 15 mm oder mehr, es gibt jedoch auch Patienten mit einer Wanddicke von mehr als 30 mm, siehe Abbildung 4, Herzquerschnitt mit ausgeprägter linksventrikulärer Hypertrophie. Neben der LVH können auch andere pathologische Veränderungen auftreten, wie zum Beispiel eine mikrostrukturelle Veränderung des Herzmuskels, die als Myozytendisarray bekannt ist und häufig mit einer verstärkten Fibrose im Myokard einhergeht. Siehe dazu Abbildung 5, mikroskopisches Bild eines Myocardial Disarrays. Eine Hypertrophie des interventrikulären Septums kann zusammen mit dem Mitralapparat zu einer subaortalen Obstruktion führen, die ein charakteristisches Merkmal von Patienten mit HOCM darstellt. Eine Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstrakts tritt auf, wenn das vordere Segel der Mitralklappe während der Systole mit dem Septum interferiert, wodurch eine dynamische Obstruktion des Blutausflusses entsteht. Dieses Phänomen wird als systolische anteriore Bewegung der Mitralklappe bezeichnet. Andere Anomalien, wie eine Verlängerung beider Mitralklappensegel, hypertrophe Papillarmuskeln oder linksventrikuläre Krypten, können bei einigen Patienten mit HCM gefunden werden. Diese Veränderungen können zu hämodynamischen Störungen beitragen, aber keine dieser Anomalien ist per se pathognomonisch für die HCM. Auch das Vorhandensein von einer systolischen anterioren Bewegung impliziert nicht die Diagnose einer HOCM ohne das gleichzeitige Vorliegen einer LVH. Pathophysiologie: Bei der HCM kommt es oft zu einer vermehrten Bildung von Bindegewebe-Fibrose im Herzmuskel. Dieses Bindegewebe ist weniger elastisch als gesundes Muskelgewebe und kann die normale Diastole des Herzens stören. Es kann dazu führen, dass die linksventrikuläre diastolische Dysfunktion das erste Anzeichen der HCM ist und bei ausgeprägter LVH regelhaft nachgewiesen werden kann.
Merke: Durch die linksventrikuläre diastolische Dysfunktion kommt es konsekutiv zu einem Druckanstieg im linken Vorhof und in den Lungenvenen und damit zur Ausbildung von Symptomen einer Herzinsuffizienz wie Kurzatmigkeit.
Die linksventrikuläre diastolische Dysfunktion, die zu hohen Vorhofdrücken führt, spielt auch eine Schlüsselrolle bei der Entstehung von Vorhofflimmern. einer häufigen Arrhythmie bei Patienten mit HCM. Weiterhin kann es bei Patienten mit signifikanter LVH und gleichzeitig bestehendem kleinen linken Kavum zu einem niedrigen Schlagvolumen kommen, was das Herzzeitvolumen verringert. Im Laufe der Zeit kann es dann zu einer Verringerung der primär erhöhten Kontraktilität kommen, was zu einer linksventrikulären systolischen Insuffizienz führen kann. Burnout-Phase, die linksventrikuläre Ejektionsfraktion ist kleiner als 50%. Myokardiale Ischämie ist ein weiteres häufiges Merkmal der HCM, jedoch unterscheidet sich die Ätiologie dieser ischämischen Episoden von der durch eine Koronarerkrankung verursachten Ischämie. Bei der HCM sind diese Ischämien häufig das Ergebnis der LVH, die das Verhältnis von Sauerstoffbedarf und Sauerstoffangebot zugunsten des Verbrauches erhöht. Dies führt zu einer mikrovaskulären Dysfunktion, verursacht durch eine Verengung mit gleichzeitiger Herabsetzung der Durchlässigkeit der Arteriolen. Patienten mit HCM und unauffälligen Herzkranzgefäßen können daher ebenso an typischer Angina pectoris leiden. Die Bedeutung der Muskelbrücken, die zu einer systolischen Kompression der Koronararterien führen, ist nach wie vor unklar, könnte aber bei einigen HCM-Patienten an den Ischämie-Symptomen beteiligt sein. Die Ausprägungen der Obstruktionen bei HCM sind mannigfaltig. Diese können sowohl subaortal mit Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes als auch mitverentrikulär oder beide auftreten. Die Obstruktion des linksventrikulären Ausflusstraktes kann extreme Ausmaße annehmen, mit linksventrikulären Druckgradienten sogar zwischen 100 und 200 mm Quecksilbersäule. Eine mitventrikuläre Obstruktion ist seltener, kann aber gleichzeitig mit einer subaortalen Obstruktion vorhanden sein. Dieses Phänomen kann zu einer vollständigen Obliteration des linken Ventrikels in der Mittelsystole und zu einer Teilung des linken Ventrikels in einen apikalen und einen Ausflusstrakt führen. Provokationsmanöver wie die Verabreichung von Nitraten, zum Beispiel sublinguales Nitroglycerin, oder das Valsalva-Manöver können eingesetzt werden, um eine Obstruktion zu aggravieren und klinisch manifest werden zu lassen. Der häufigste und physiologischste Test ist jedoch die Stress-Echokardiographie.
Praxistipp: Hierbei wird heute empfohlen, keine pharmakologische, sondern eher eine dynamische, zum Beispiel fahrradergometrische Belastung, Stress-Echokardiographie durchzuführen, da erstere eine geringe Spezifität für den Nachweis einer hämodynamisch signifikanten Obstruktion aufweist.
Klinisches Bild: Symptome? Die meisten HCM-Patienten sind asymptomatisch oder haben im Laufe ihres Lebens nur leichte Symptome. Symptomatische Patienten leiden in der Regel unter Dyspnoe, die durch eine linksventrikuläre diastolische Dysfunktion verursacht wird. Diese Dyspnoe kann von schwankender Intensität sein und verschlimmert sich eher in den heißen Sommermonaten, wenn die Patienten unter peripherer Vasodilatation, Dehydratation und Tachykardie leiden. Bei einigen Patienten kann auch Angina pectoris auftreten, die in der Regel nicht auf eine koronare Herzkrankheit zurückzuführen ist. Ist die Angina jedoch das einzige Symptom, ist es ratsam, eine Untersuchung der Koronararterien durchzuführen, um eine koronare Erkrankung sicher auszuschließen.
Merke: Subjektiv empfundene Palpitationen sind häufig auf Vorhofflimmern zurückzuführen, der häufigsten Arrhythmie bei Patienten mit HCM.
Das erhöhte Risiko ventrikulärer Arrhythmien sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, insbesondere wenn die Palpitationen von Synkopen oder Präsynkopen begleitet werden. Daher sollten immer ergänzende Untersuchungen wie ein Langzeit-EKG oder andere Formen der Rhythmusüberwachung, Wearables und so weiter, erfolgen. Patienten mit einer milden Form der HCM können lebenslang asymptomatisch bleiben. Leider kann das erste Symptom bei einigen Patienten sogar ein SCD sein, was die Notwendigkeit einer sorgfältigen Risikostratifizierung auch bei asymptomatischen Personen unterstreicht. Verlauf der Krankheit: Die schlechteste Prognose haben Patienten, bei denen die HCM im Kindes- oder Jugendalter diagnostiziert wird. Dieser Zeitraum gilt als Hochrisikoperiode, insbesondere wegen der höheren Wahrscheinlichkeit eines SCD während der Pubertät. Das Risiko eines SCD bei diesen Patienten wird vorübergehend auf etwa 1-2% pro Jahr geschätzt und nimmt dann mit dem Alter allmählich ab. Im 7. Lebensjahrzehnt ist das SCD-Risiko dann wieder mit jenem der Allgemeinbevölkerung vergleichbar. Der Verlauf der HCM-Erkrankung ist sehr heterogen und das Risiko für einen SCD in der allgemeinen Population von HCM-Patienten liegt bei etwa 1% pro Jahr. Etwa 10-20% der Patienten haben aufgrund des Vorliegens mehrerer Risikofaktoren ein höheres Risiko für einen tödlichen Herzstillstand. Umgekehrt erreichen mindestens 20% der HCM-Patienten ein Alter von 70 Jahren oder mehr ohne größere Komplikationen. Der Krankheitsverlauf und die Schwere der Erkrankung werden also stark von individuellen Risikofaktoren beeinflusst, zu denen sowohl genetische Prädispositionen als auch andere klinische Merkmale gehören, die auf die Entwicklung einer Herzinsuffizienz oder eines plötzlichen Todes hinweisen. Die HCM kann sich auch später im Leben manifestieren, manchmal im 5. oder 6. Lebensjahrzehnt und auch relativ schnell innerhalb weniger Jahre. Aus diesem Grund ist es wichtig, Verwandte ersten Grades von Patienten mit HCM regelmäßig zu überwachen. Im höheren Alter ändern sich sowohl die Morphologie der Erkrankung als auch ihr prognostischer Schweregrad. Patienten im fortgeschrittenen Alter haben oft eine mildere Form der LVH, die überwiegend im basalen Segment des interventrikulären Septums lokalisiert ist. Die Untersuchung ihres Genotyps zeigt auch häufiger das Fehlen pathogener Mutationen in sarkomerischen Genen, was darauf hindeuten könnte, dass andere Faktoren als die Genetik, Bluthochdruck, zur Entwicklung der Krankheit in dieser Patientengruppe beitragen.